Guten Abend, ich möchte alle herzlich willkommen heißen. Wir stehen heute immer noch in Lukas 9, wie letztes Mal. Es geht um Lukas 9, 1 bis 50. Das ist, wie auch schon erklärt, Teil 5 der ersten Hälfte des Lukas-Evangeliums. Was ich letztes Mal noch nicht gesagt habe, obwohl wir schon in der Übersicht einiges gesehen haben, ist die harmonische Struktur dieses Abschnittes, so wie das in allen früheren Abschnitten der Fall war, dass alles nach einem bestimmten Plan komponiert ist, haben wir auch hier wieder in der Übersicht eine Struktur A, die Anweisungen an die 12 Apostel, und dann kommt ein Wunder, das Wunder der Speisung der 5000. Und dann geht es um die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Und dann die zweite Hälfte von Teil 5 ist dann so komponiert, dass wir einen Teil C' haben, der also Bezug nimmt auf C hier. Da geht es auch um die Herrlichkeit, und zwar um die Herrlichkeit des Herrn Jesus auf dem Berg der Verklärung. Und dann kommt wieder ein Wunder. Das Wunder der Heilung dieses jungen Knaben. Die Jünger konnten nicht helfen. Übrigens, wie da, der Herr Jesus sagte den Jüngern, gebt ihr ihnen zu essen. Und sie konnten es nicht. Ja, und dann haben wir im letzten Teil wieder Anweisungen an die 12 Apostel. Und das spiegelt sich eben mit Teil A. Wir haben letztes Mal schon einen großen Teil gelesen in Lukas 9, aber ich schlage vor, dass wir nochmals lesen ab Vers 10. Und zwar möchte ich bitten, zunächst mal zu lesen bis und mit Vers 27.
Und als die Apostel zurückkehrten, erzählten sie ihm alles, was sie getan hatten, und er nahm sie mit und zog sich abseits zurück nach einer Stadt mit Namen Bethsaida. Als aber die Volksmengen es erfuhren, folgten sie ihm, und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes, und die Heilung brauchten, machte er gesund. Der Tag aber begann sich zu neigen, und die 12 traten herzu und sprachen zu ihm: Entlass die Volksmenge, dass sie in die Dörfer ringsum und auf die Höfe gehen und Herberge und Speise finden. Denn hier sind wir an einem öden Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen? Sie aber sprachen: Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische, es sei denn, dass wir hingingen und für dieses ganze Volk Speise kauften. Denn es waren etwa 5000 Mann. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie sich reihenweise zu je 50 Lagern. Er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie der Volksmenge vorlegten. Und sie aßen und wurden alle gesättigt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen an Brocken übrig geblieben war, 12 Handkörbe voll. Und es geschah, als er für sich allein betete, waren die Jünger bei ihm. Und er fragte sie und sprach: Was sagen die Volksmengen, wer ich bin? Sie aber antworteten und sprachen: Johannes der Täufer, andere aber Elia, andere aber, dass einer der alten Propheten auferstanden sei. Er sprach aber zu ihnen: Ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortete und sprach: Der Christus Gottes. Er aber redete ihnen ernstlich zu und gebot ihnen, dies niemand zu sagen, und sprach: Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet und am dritten Tag auferweckt werden. Er sprach aber zu allen: Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewönne, sich selbst aber verlöre oder einbüßte? Denn wer sich meiner und meine Worte schämt, dessen wird der Sohn des Menschen sich schämen, wenn er kommen wird in seiner Herrlichkeit und der des Vaters und der heiligen Engel. Ich sage euch aber in Wahrheit, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes gesehen haben.
Vielen Dank. Wir haben also letztes Mal schon einiges betrachtet in der Übersicht, auch bis zum Berg der Verklärung. Wer jetzt zum ersten Mal da ist heute Abend und dann am Ende vermisst, warum ist über das und das nichts gesagt worden, dann ist es eben so, dass über das und jenes schon was gesagt wurde letztes Mal. Und man könnte es auf dem Livestream, wenn man will, nachhören. Aber gerade der erste Abschnitt, Verse 1 bis 9, die hatten wir schon letztes Mal betrachtet. Und da möchte ich aber noch zurückkommen auf etwas, was wir nicht gesehen haben. Und zwar in Vers 3 sagt der Herr, je nach Bibelübersetzung, und er sprach zu ihnen: Nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Jetzt vergleichen wir das mit Markus 6, Vers 8, das ist die Parallelstelle. Und frage, was fällt auf im Vergleich? Du bist schon voraus. Lesen wir es doch mal. Und dann, ja, gerne. Ja, aber kann jemand vorlesen, bitte? 6, Vers 8.
Und er gebot ihnen, dass sie nichts mit auf den Weg nehmen sollten, als nur einen Stab, kein Brot, keine Tasche, keine Münze im Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Und zieht euch nicht zwei Unterkleider an.
Jawohl. Also, was fällt auf als Unterschied?
Er gebot.
Ja.
Einen Stab. Hinter dran heißt kein Stab.
Ja. Jetzt Lösung. Nicht wahr? Markus 6, Vers 8, der Herr sagt, sie sollen einen Stab mitnehmen und so wie ich es vorgelesen habe, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab noch Tasche noch Brot.
Beides stimmt.
Ja, wie, du bist natürlich sehr postmodern. Da können Widersprüche, das ist kein Problem mehr. Oder was meinst du? Beides kann stimmen. Er sagt, nehmt keinen Stab, nehmt einen Stab und dann nehmt keinen Stab.
Sie hat keine Musik.
Ist nicht dasselbe.
Wie?
Es ist nicht dasselbe. In Lukas heißt es weder Stab noch das andere.
Dann ja, aber jetzt konkret beides. Heißt es, sie sollen weder Stab noch das mitnehmen.
Keinen Stab, keine.
Ja? Also, Markus 6 steht, einen Stab sollen sie mitnehmen. Jetzt höre ich es aber gerade, jemand hat gerufen, ja, in deiner Übersetzung steht eben nicht Stab in Lukas 9, sondern Stäbe in der Mehrzahl. Man kann vergleichen mit seiner Übersetzung. Jetzt, was stimmt? Stab oder Stäbe? Der Mehrheitstext, das ist die gewaltige Mehrheit der griechischen Handschriften. Wir besitzen heute ungefähr 5.860 griechische Handschriften. Von Fragmenten bis großen, umfassenden Handschriften. Und die Mehrheit, der Mehrheitstext sagt hier, weder Stäbe in der Mehrzahl. Also sie sollten nicht zwei oder noch mehr Stäbe mitnehmen. Stab ist ja, Stäbe ist Plural, Plural bedeutet zwei und mehr. Ja, so haben wir es in der Schule gelernt. Nur hat das der Lehrer nicht ausdrücklich gesagt, aber das sollte das bedeuten. Und in Markus sagt der Herr, einen Stab dürfen Sie mitnehmen. Aber der Nestle-Alan-Text, das ist der griechische Text, der sich auf eine Minderheit von Handschriften stützt, aber auf sehr alte. Und das ist dieser Text, der heute propagiert wird an allen möglichen Bibelschulen und theologischen Ausbildungsstätten als der wissenschaftliche Text. Der beruht hauptsächlich auf den Handschriften Sinaiticus und Vaticanus und dann auf den alten Papyri aus dem 2. Jahrhundert aus Ägypten. Und dort haben wir eben Einzahl. Weder Stab noch Tasche. Und dann haben wir einen Widerspruch mit Markus 6. Im Mehrheitstext haben wir weder Stäbe, und da gibt es keinen Widerspruch. Nun, ein anderes Beispiel zwischen diesen beiden Texten, Johannes 7. Es geht um das Laubhüttenfest. Und die damals noch ungläubigen Halbbrüder des Herrn, die sagen dem Herrn, er soll doch auf das Fest gehen und sich dort zeigen und quasi seine Berühmtheit da einsetzen. Johannes 7, liest du, Edmund, Vers 3.
Es sprachen nun seine Brüder zu ihm, zieh von hier fort und geh nach Judäa, dass auch deine Jünger deine Werke sehen, die du tust. Denn niemand tut etwas im Verborgenen und sucht dabei selbst öffentlich bekannt zu sein. Wenn du diese Dinge tust, so zeige dich der Welt. Denn auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Da spricht Jesus zu ihnen, meine Zeit ist noch nicht da, eure Zeit aber ist stets bereit. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Geht ihr hinauf zu diesem Fest? Ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt.
Jawohl, und dann Vers 10 noch bitte.
Als aber seine Brüder hinaufgegangen waren, da ging auch er hinauf zum Fest, nicht öffentlich, sondern wie im Verborgenen.
Danke. Also in Vers 8, in der verlesenen Übersetzung, sagt der Herr, ich gehe nicht hinauf zu diesem Fest. Und in Vers 10 geht er hinauf zum Fest. Das ist ein Problem, oder? Wenn man sagt, ich gehe nicht, und dann geht man doch, ist ein Problem. Jetzt aber im Mehrheitstext, liest du Schlachter?
Ich gehe noch nicht zu diesem Fest hinauf, denn ja, meine Zeit ist noch nicht erfüllt.
Also, ich wiederhole für das Mikrofon. Dort steht in der Schlachter 2000, ich gehe noch nicht hinauf, denn meine Zeit ist noch nicht erfüllt. Ja? Ja, dann geht es auf. Der Herr sagte, dass er nicht gerade sofort zum Fest geht. Erst dann, wenn der himmlische Vater ihm sagt, jetzt ist der Zeitpunkt, um die Reise anzutreten, dann werde ich gehen. Und er geht hinauf. Also das Problem ist, dass der Nestle-Alan-Text den Herrn darstellt, als hätte er nicht die Wahrheit gesagt. Noch ein Beispiel, Apostelgeschichte 13. Der Apostel Paulus predigt in der Synagoge in Antiochia, in der Türkei, und sagt, Edmund, könntest du lesen, ab Vers 18, nachdem er vom Auszug aus Ägypten gesprochen hat, sagt er, Vers 18,
Der Gott dieses Volkes Israels erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten.
Das war jetzt Vers 17, ja?
Und mit erhobenem Arm führte er sie von dort heraus. Und eine Zeit von etwa 40 Jahren ertrug er sie in der Wüste. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben für etwa 450 Jahre. Und danach gab er ihnen Richter bis zu Samuel, dem Propheten.
Ja, also was steht hier? Paulus hätte gepredigt, nach dem Auszug aus Ägypten habe Gott Israel 40 Jahre durch die Wüste geführt. Und dann hätten sie das Land erobert. Und dann ließ Gott also dieses Land, die Nationen wurden besiegt, und Gott ließ sie das Land erben für 450 Jahre. Und nachher gab er ihnen Richter bis auf Samuel. Ja, das bringt die ganze Chronologie der Bibel durcheinander. Das geht jetzt überhaupt nicht. Nicht wahr? Das funktioniert überhaupt nicht. Aber es ist ja so, wenn man die Zahlen im Buch der Richter und Samuel zusammenrechnet, die Richter und die Fremdherrschaften, die da aufgeführt werden, die Zahlen werden ganz genau angegeben, am Schluss gibt das genau 450. Also nicht etwa, sondern genau. Übrigens, schon in der verlesenen Übersetzung in Vers 18 war ein kleiner Fehler. Da heißt es, und eine Zeit von etwa 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. So hat das geheißen, nicht wahr?
Ja, das ist die revidierte Elberfelde. Ja. Du hast mich jetzt dreimal widerlegt.
Ja, richtig. Du musst ja nicht mit allem identifizieren. Aber etwa 40 Jahre. Wenn man die Bibel liest, im Alten Testament, waren es genau 40 Jahre. Und es ist eben so, eine grammatische Regel, hos, das kann heißen etwa, wie und so weiter. Aber hos als temporaler Partikel bedeutet während. Also man müsste korrekt übersetzen und eine Zeit, und während einer Zeit von 40 Jahren pflegte er sie in der Wüste. Und dann nicht etwa 450 Jahre, sondern während 450 Jahren. Und zwar, der Mehrheitstext liest Folgendes. Und nachdem er 7 Nationen im Land Kanaan vertilgt hatte, ließ er sie deren Land erben. Und danach, während 450 Jahren, gab er Richter bis auf Samuel den Propheten. Und dann stimmt's. Also der Mehrheitstext ist absolut korrekt und in Übereinstimmung mit dem Alten Testament, während der Nestlé-Land-Text ist historisch völlig daneben. Also richtig falsch. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele. Und vielleicht möchte ich noch darauf hinweisen, wie kann man testen, welcher dieser Texte, der Minderheitstext oder eben die Mehrheit der Handschriften, richtig sind. Es ist so, 80% sind ja genau das Gleiche zwischen Mehrheitstext und Nestlé-Aland-Text. Da gibt es gar keine Diskussion. Und das nennt man in der Wissenschaft einen A-Text. Da muss man gar nicht diskutieren. Ja? Also der größte Teil ist schon gar keine Diskussion wert. Und dann gibt es eben die Stellen, wo man über die Unterschiede diskutieren muss. Und nun kann man eine Handschrift testen in ihrer Qualität, indem man eine Handschrift nimmt und mal schaut, wie oft gibt sie den A-Text korrekt wieder. Ja? Und nun nimmt man die großen Zeugen, Sinaiticus, was diese Handschrift, die Tischendorf im Sinai gefunden hatte, und Vatikanus, das war eine Handschrift, die lange in der Bibliothek des Vatikans ungebraucht dort herumgestanden ist. Nun, nimmt man die und schaut mal A-Text an. Dann sieht man, das sind ja schlechte Handschriften. So viel irren die sich im A-Text. Und jetzt kann man Mehrheitstexthandschriften nehmen, irgendeine Unbekannte aus dem 12. Jahrhundert, also sehr weit weg vom Original. Wow, der A-Text ist so präzise, so überwältigend genau wiedergegeben. Wie ist das möglich? Ja, weil es eben eine gute Textüberlieferung ist. Und das zeigt eben, wie verlässlich solche Mehrheitstexthandschriften sind. Nicht nur die berühmten, sondern eben auch kann man eine ganz unbekannte herausgreifen. Und das hängt natürlich damit zusammen. Wenn eine Handschrift aus dem 12. Jahrhundert stammt, heißt das nicht, dass die einen Abstand von 1200 Jahren hat zum Original des Neuen Testaments. Denn oft haben die Abschreiber natürlich schon ganz alte Vorlagen genommen. Sagen wir eine Handschrift aus dem 3. Jahrhundert und dann kopiert. Nicht wahr? Dann ist das eben nicht über Generation gegangen, sondern die konnten auf ganz alte Handschriften zugreifen, die heute nicht mehr existieren. Und das erklärt, warum die eben auch in sehr später Zeit so genau sein können. Und eben, wenn der A-Text so genau wiedergegeben wird, dann sind das Handschriften, denen man sagen muss, das sind glaubwürdige Zeugen. Und diese glaubwürdigen Zeugen, die sagen Stäbe in Lukas 6, die sagen, ich gehe noch nicht hinauf, die sagen, ließ er das Land erben und danach, während 450 Jahren, gab er ihnen Richter bis auf Samuel den Propheten und so weiter. Also das war jetzt so ein kleiner Einschub zu diesem Thema, weil das immer wieder mal so Fragen aufwirft. Aber wer das ausführlicher hören möchte, es gibt auf dem Internet von mir auch einen speziellen Vortrag über welcher griechische Text ist der richtige Text. Ja, Carlo?
Aber ich frage mich, wieso wird der Mehrheitstext, wenn er ja so genau ist, so viel stark
angegriffen? Warum wird der Mehrheitstext so stark angegriffen? Das muss man geschichtlich anschauen. Im 19. Jahrhundert, da gab es eben Gelehrte, die haben gesagt, diese Handschriften, die wir bis heute haben, die sind nicht so uralt. Wir sollten frühere haben, um einen besseren Text zur Verfügung zu haben. Und das war dann das Anliegen von Tischendorf. Und nach Tischendorf haben zwei Gelehrte in England, Westcott und Hort, die haben dann sich gesagt, jawohl, dieser frühe Text aus Ägypten, das ist der richtige. Und die haben eine große Arbeit gemacht und den Mehrheitstext total in Verruf gebracht. Und die haben gesagt, nehmen wir 1000 Mehrheitstexthandschriften, die so genau übereinstimmen, das ist das Typische, sehr stark übereinstimmen. Die haben gesagt, das sind nicht 1000 Zeugen, sondern das ist einfach 1000-mal der gleiche Zeuge. Die haben einfach eben von einem bestimmten Punkt haben die abgeschrieben und darum ist das alles das Gleiche. Das ist so ähnlich wie Stravinsky über Vivaldi. Vivaldi hat doch so viele Konzerte geschrieben, besonders Violinkonzerte, aber dann auch Trompetenkonzerte und Flötenkonzerte und Mandolinenkonzerte. Und zwar etwa 500 und ungefähr. Stravinsky sagte, der hat nicht 500 Konzerte geschrieben, sondern 500 Mal das Gleiche. Ja, natürlich, weil sie sich schon ziemlich gleichen, ja? Und so sagten Westcott und Hart, das sind nicht so viele Zeugen, sondern das ist einfach ein Zeuge, die haben einfach das Gleiche. Und, jetzt ganz wichtig, die haben gesagt, etwa im 4. Jahrhundert habe die Kirche eine totale Revision vorgenommen des griechischen Textes. Und dann hätte man eben diese frühen Handschriften vernichtet und ab da war nur noch dieser offizielle Text der Kirche war der Standardtext. Und dann haben alle treu diesen Text abgeschrieben. So. Jetzt heute sind wir natürlich weit über 100 Jahre nach Westcott und Hort und wir können ganz entspannt zurücklehnen. Heute, an den Hochschulen wird man kaum je noch einen Dozenten finden, der behauptet, im 4. Jahrhundert habe es eine Revision der Bibel gegeben. Warum? Weil es keine gegeben hat. Also historisch, das hat es gar nie gegeben. Das war eine Erfindung. Und nun dreht sich natürlich der Spieß. Wenn es keine Revision gegeben hat, dann muss man sich fragen, aber wieso sind denn die Handschriften später immer trotzdem so einheitlich? Was ist der Grund? Und wenn man heute jetzt mit Wissenschaftlern spricht, die etwas kennen von der Sache, es gibt auch manche, die kennen sich gar nicht wirklich aus. Aber eben solche, die wirklich etwas verstehen, und die sind Vertreter von Nestle Aland, die würden dir, Carlo, wohl sagen, das muss man mit einer Entwicklungstheorie erklären. Es hat eine Entwicklung gegeben, dass es mit der Zeit immer mehr eine Anpassung gab der Handschriften. Ja? Also in einem Entwicklungsgang, zuerst waren sie sehr abweichend und dann hat man sich immer mehr geeinigt und hat sich irgendwie mit der Zeit so einen Standardtext entwickelt. Schön. Das ist typisch Historiker oder viel einer oder Theologen. Nicht alle, aber eben die so denken. Weil ein viel Zweier, also Naturwissenschaftler, wir sagen, geht ja gar nicht. Man möchte mir zeigen, wie kann man das in der Statistik machen, dass Texte mit der Zeit ähnlicher werden, durchs Abschreiben. Es gibt nur das Umgekehrte. Durchs Abschreiben werden Texte immer unähnlicher. Ja? Und weichen voneinander ab, weil es mit jeder Generation wieder neue Abschreibefehler dazu gibt. Und nun ist genau das Gegenteil der Fall. Und das kann man nicht erklären mit einer historischen Anpassung in der Entwicklung. Aber es gibt auch keine Revision. Die könnt ihr es erklären, nicht wahr? Aber es hat keine Revision gegeben. Und jetzt muss man noch Folgendes sagen. Gerade diese alten Papyri, auf die man sich beruft, die kommen aus Ägypten. Und Ägypten hat nie originale Schriften des Neuen Testaments bekommen. Nicht wahr? Welchen Brief hätte Paulus nach Ägypten geschickt? In die Türkei? Ja, natürlich. Epheserbrief, Kolosserbrief, Johannes die Offenbarung und nach Griechenland, Thessalonicher Briefe, 1. 2. Korintherbrief und nach Italien, nach Rom. Und das Interessante ist, diese Mehrheitstexthandschriften, die kommen speziell aus diesem Raum. Eben nicht aus Ägypten, sondern aus diesem Raum. Italien, Griechenland, Türkei. Diese Länder haben ein Problem. Die sind nicht so trocken wie Ägypten. Darum können alte Handschriften besser überleben in der Trockenheit von Ägypten. Also darum sind die Handschriften ein bisschen weniger alt, die ältesten vom Mehrheitstext, als diese ägyptischen. Aber, die haben über lange Zeit hinweg haben die Vorlagen original noch gehabt. Der Römerbrief in Rom, der wurde nicht zerrissen, nachdem man ihn einmal vorgelesen hatte. Nicht wahr? Den gab es noch, wohl als Papyrus-Handschrift. Und eine Papyrus-Handschrift, die kann gut 400 Jahre überleben. Und so konnte man die Römerbrief-Handschriften immer wieder eichen am Original. Und genauso konnte man nach Korinth gehen und dort die Korintherbriefe eichen. Und darum hat das in diesem Bereich eine solche Stabilität reingebracht. Während, das schreibt Aland selbst in seinem Werk, das Neue Testament, also die Handschriften des Neuen Testaments, da schreibt er, die Handschriften Ägypten, diese Papyri, die haben einen fließenden Text. Das heißt, die sind alle so im Vergleich, in Bewegung, eben nicht so einheitlich. Warum? Weil sie nichts hatten, woran sie sich eichen konnten. Wenn man in einem Zweifelfall jetzt, ist da ein Wort reingeraten von einem Abschreiber. Ja, jetzt, ist das richtig oder nicht? Ja, zur Sicherheit schreiben wir es ab. Ja, und so hat sich das erhalten und der andere hat eine Handschrift, da ist nicht drin. Zur Sicherheit schreibe ich es nicht ab. Ja? Und so ist der Text dort beweglich und das erklärt sich genau aus diesem Grund, es gab keine Originale mehr. Heute haben wir gar keine Originale mehr. Aber in den ersten Jahrhunderten können wir davon ausgehen, dass diese Originale noch verfügbar waren. Also ganz ähnlich wie im Judentum, dort hatte man im Tempel in Jerusalem die allerbesten Handschriften. Und wenn jemand Zweifel hatte in seiner Synagoge, stimmt das, konnte er die Handschrift mitnehmen beim nächsten Besuch in Jerusalem und dort eichen. Und darum sind auch im Alten Testament Handschriften, die entstanden sind, weit weg von Jerusalem. Das sind die schlechtesten. Tendenziell die schlechtesten. Und die entstanden sind, eben im Umfeld des Tempels, dort finden wir den besten Text. Das ist der masoretische Text. Da hinten war noch eine Frage. Okay, also. Ja, jetzt sind wir alles auf diesen Exkurs gekommen, nur wegen Vers 3, Stäbe. Ja, und dann hatten wir noch etwas nicht behandelt letztes Mal, Herodes der Vierfürst. In Vers 7, der hörte von all dem, was geschehen war, in Verbindung mit dem Herrn Jesus, und er wurde ganz unruhig, verwirrt. Ja, das ist dieser Teil. Herodes ist verwirrt über die Person Jesu. Wer ist er? Und er hat den Wunsch, Jesus Christus zu sehen. Ja, interessant. Aber erst später wieder im Lukas-Evangelium kommt es dann tatsächlich zu einer Begegnung mit dem Herrn Jesus. Schlagen wir auf, Lukas 23. Der Herr Jesus war in einer ersten Prozessphase vor Pilatus. Und dann hat Pilatus realisiert, dieser Jesus von Nazareth kommt ja aus Galiläa. Und für dieses Gebiet bin ich als Prokurator von Judäa gar nicht zuständig. Sondern dafür ist zuständig der Tetrarch, also eine Art Unterkönig, ein Sohn von Herodes, dem Kindermörder von Bethlehem, Herodes dem Großen. Herodes Antipas. Und der war damals gerade wegen des Passafests in Jerusalem. Und dann sagte er sich, er soll sich um diesen Prozessfall kümmern, damit ich meine Hände nicht daran verbrenne. Und dann kann uns Edmund vorlesen, Lukas 23, Vers 6 bis 12.
Als aber Pilatus von Galiläa hörte, fragte er, ob der Mensch ein Galiläer sei. Und als er erfahren hatte, dass er aus dem Machtbereich des Herodes sei, sandte er ihn zu Herodes, der auch selbst in jenen Tagen in Jerusalem war.
Vielleicht für die, die schon in Jerusalem waren, der Palast, das Prätorium von Pontius Pilatus war beim Jaffa-Tor, dort, wo das heutige Jerusalem-Museum ist. Und Herodes hatte seinen Palast im heutigen jüdischen Quartier, und zwar gerade dort bei dem großen Innenplatz vor der Churva-Synagoge. Und zwar dort Richtung Klagemauer, gerade unter der Bank, die dort ist. Also die Geldbank, ja. Und ein Archäologe, der dort gearbeitet hat, hat dann gefunden, diese Bodensteine, die man dort gefunden hat von seinem Palastinnenhof, ist schade, wenn ja die Bank darüber gebaut wird, und hat dann die verschoben auf den Platz, gerade da beim Kaffee, als Bodensteine auf dem Innenplatz im jüdischen Viertel. Dort sieht man also noch die Spuren von dem Palast von Herodes. Und da die zweite Prozessphase. Bitte.
Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen.
Das wissen wir ja.
Weil er vieles über ihn gehört hatte. Und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen. Und er hoffte, irgendein Zeichen durch ihn geschehen zu sehen. Er befragte ihn aber mit vielen Worten, er jedoch antwortete ihm nichts. Die hohen Priester und Schriftgelehrten standen nun auf und verklagten ihn heftig. Als aber Herodes mit seinen Kriegsleuten ihn geringschätzend behandelt und verspottet hatte, warf er ihm ein glänzendes Gewand um und sandte ihn zu Pilatus zurück. Pilatus und Herodes aber wurden an diesem Tag Freunde miteinander, denn vorher waren sie gegeneinander in Feindschaft.
Danke. Schrecklich. Jetzt kommt der Moment, wo er schon so lange darauf gewartet hat. Jetzt kann er Jesus Christus erleben und endlich vielleicht ein Wunderzeichen sehen. Das war ihm ja wichtig. Aber in der Zwischenzeit ist einiges geschehen. In der ganzen Zeit vorher, nicht wahr? Der Prophet Johannes, der Täufer, hatte Herodes immer wieder darauf hingewiesen, dass seine Ehe illegal ist. Er hatte ja seine Frau entlassen, Scheidung eingereicht, weil er die Schwester von seinem Bruder heiraten wollte. Hat die Schwester von die Frau von seinem Bruder heiraten wollte. Verzeihung. Und dann also nochmals eine Ehe gebrochen und pervers, also eine Schwägerin so aus der Ehe herausgelöst und für sich genommen. Und Johannes hat ihm immer wieder, im Griechischen ist es ein Durativ, in Matthäus 14, er sagte ihm, du darfst diese Frau nicht haben. Immer wieder hat er das gesagt. Und das hat ihn so genervt, dass er schließlich Johannes in den Kerker steckte. Das hatten wir ja auch schon in Lukas, in den früheren Kapiteln gesehen. Und dann kam der Geburtstag von Herodes. Und da tanzte die Tochter der Herodias, eben dieser illegalen Frau. Und das gefiel dem Herodes und er sagte, du kannst dir was wünschen, bis zur Hälfte des Königreiches. Okay, und dann sagt die Mutter, weißt du, was du wünschst? Den Kopf von Johannes. Und dann hat er ihn köpfen lassen, um moralisch sein Versprechen einzuhalten. Nicht wahr? Dieser unmoralische Mann. Welche Versprechen hat er eingehalten? Nicht wahr? Und jetzt will er sein Versprechen einhalten und köpft Johannes. Also dieser Mann hat immer wieder ganz klar Hinweise bekommen auf sein sündiges Leben, dass er umkehren muss. Und jetzt sieht er Jesus. Und Jesus Christus antwortet ihm nichts. Was bedeutet das? Die Gnadenzeit für Herodes war abgelaufen. Gott spricht mit jedem Menschen. Er lässt niemanden außen vor, übergeht niemanden, sondern Hiob 33 sagt, dass Gott mindestens mit jedem Menschen zwei-, dreimal spricht, um ihn abzuhalten von dem Rennen ins Geschoss. Aber es kann auch mehr sein. Nicht wahr? Der Pharao in Ägypten, der hat zweimal, dreimal sein Herz verhärtet. Bei all diesen deutlichen Beweisen Gottes durch Zeichen und Wunder. Und dann hat Gott sein Herz verhärtet. Da war die Gnadenzeit vorbei. Und hier auch. Und darum hat der Herr nichts mehr geantwortet. Das ist richtig schrecklich. Und dann entsteht eine Freundschaft mit Pilatus. Ja, Christoph?
Für wen hat Herodes Jesus gehalten? Also hat er, ich meine, in Matthäus gab es ja den Kindermord, wo er den König vernichten wurde, das kleine Kind.
Ja, aber das war sein Vater.
Das war sein Vater.
Genau, Herodes der Große.
Und jetzt, für wen hat Herodes Jesus gehalten? Ein Prophet oder wie Johannes? Oder hat er schon irgendwie gedacht, dass er vielleicht ihm sein Königtum aufstreitet?
Ja, es ist so, er hat ja, also Herodes, der Vierfürst, Lukas 9, Vers 7, hat gehört, dass gewisse Leute sagen, das sei Johannes, der aus den Toten auferstanden ist. Also, der hat sich gefragt, ist das vielleicht Johannes, den ich geköpft habe? Und jetzt lebt er wieder. Muss man sich vorstellen, das ist der König, ja? Und jetzt hat er diesen Propheten, der ankündigt, dass Jesus Christus der wahre König von Gott ist. Diesen Propheten hat er getötet. Aber jetzt lebt er wieder. Ja, dann merkt er, dass das Reich Gottes, das ist ganz gefährlich für seine Macht. man kann diese gefährlichen Leute vom Reich Gottes kann man umbringen und dann leben die plötzlich wieder. Sehr, sehr furchterweckend für jemanden, der an der Macht bleiben möchte. Und wir haben ja gesehen, es geht hier in diesem Abschnitt ganz speziell um das Reich Gottes. Und darum wird hier eben Herodes erwähnt. Er meint vielleicht, oder es gab ja auch andere, die sagten, das ist Elia, der wiedergekommen ist. Oder sonst einer der alten Propheten. Aber eben, er wollte wissen, wer ist dieser? Das ist zwar die beste Frage, die es gibt. Wer ist Jesus Christus? Vers 9. Aber eben, hätte er auf all diese Ermahnungen gehört und sein Leben mit Gott in Ordnung gebracht, dann wäre die Tür offen gewesen, dass der Herr Jesus dann mit ihm sprechen würde. Aber der Moment kam, der Herr hat nicht mehr mit ihm gesprochen. Und übrigens hat Herodes ihm zum Spott ein glänzendes Gewand angezogen. Was hat das zu bedeuten? Wieso hat er das gemacht?
Ja, wegen dem König.
Wegen dem König ein glänzendes Gewand?
Er wusste, dass es der ist, der als König der Juden bekannt ist.
Ja, er wusste, dass er als König der Juden bekannt war, ja.
Und dann ein goldes glänzendes Gewand. Gold.
Gold steht nicht. Glänzend, und das bedeutet eigentlich weiß.
Okay, weiß.
Ein weißes Gewand.
Jedenfalls ein glänzend elegantes Gewand bezieht sich auf königlich.
Ja, oder fast königlich. Es ist nämlich ein weißes Gewand und das ist eine Toga Candida, wie die Römer das nannten. Das ist die typische Bekleidung für jemanden, der gerne König werden möchte. Oder sonst ein hohes Amt. Wer Amtsbewerber war, trug die weiße Toga. Und von daher kommt übrigens unser Wort Kandidat. Kandidat kommt von Candida, weiß, auf Lateinisch. Also der Kandidat hat dieses weiße Kleid und damit wollte Herodes spotten, seht ihr, dieser Mann aus Galiläa möchte gern König sein. Aber er schickt ihn dann zurück zu Pilatus, damit er den tödlichen Prozess zu Ende führt. Ja, das haben wir gerade gelesen in Lukas 23, das war Vers 11.
Ein glänzendes Gewand heißt es bei mir.
Ja, glänzendes Gewand oder weißes, der Sinn ist ein strahlendes weißes Gewand.
Wie heißt es im Originaltext?
Ich müsste kurz nachschauen, mache ich nachher, um keine Zeit zu verlieren. Ja, gut, gehen wir weiter. Dann haben wir die Jünger in Vers 10, die kommen von ihrer Aussendung, wo sie das Reich Gottes verkündigen sollten, kommen sie zurück. Und erzählen alles dem Herrn Jesus, was sie erlebt haben. Aber dann kommen auch andere Leute, eine große Volksmenge. Und schön, der Herr Jesus konzentriert sich nicht nur auf diese auserwählten 12 Apostel, sondern er hat immer ein offenes Herz, wenn alle anderen kommen. Wir werden sehen, später im Text, in Teil A', wo es auch geht um Anweisungen an die 12, dort in dem entsprechenden Abschnitt am Schluss C', das C', A' sollte das sein. Habe mich da verschrieben. A', das entspricht eben hier, der Herr Jesus gibt den 12 Macht über die Dämonen. Ja, und da in diesem Abschnitt sehen die Jünger jemand anders, der im Namen Jesu Dämonen austreibt. Und sie möchten gerne, dass der Herr ihm das verbietet. Ja, aber der Herr sagt, lasst ihn. Und er akzeptiert diesen anderen, der das richtig im Namen des Herrn gemacht hat. Also, da geht es um jemand anders, der Macht über die Dämonen hat. Und wir sehen eben, der Herr Jesus ist nicht nur auf die 12 konzentriert, sondern er ist bereit, auch die anderen zu sehen. Und auch hier in Vers 11 sieht er eben diese Volksmenge, nimmt sie auf und predigt über das Reich Gottes. Es geht um das Reich Gottes hier. Und jetzt kommt diese wunderbare Geschichte mit der Vermehrung der 5 Brote und 2 Fische. Was bedeutet diese Geschichte im Zusammenhang mit dem Thema das Reich Gottes? Warum wird die da vorgestellt? Wir können aufschlagen in Psalm 132, Vers 15. Dieser Psalm ist sehr wichtig im Zusammenhang mit dem Thema der Messias. Denn in diesem Psalm verspricht Gott, dass der Messias als Frucht seines Leibes von König David abstammen wird. Und Psalm 132, Vers 11. Und jetzt kann uns jemand vorlesen, Vers 15. Vielleicht schon 13 bis 15.
Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Dies ist meine Ruhestadt für immer. Hier will ich wohnen, denn ich habe ihn begehrt. Seine Speise will ich reichlich segnen, seine Armen mit Brot sättigen.
Jawohl. Also es geht um den Messias und es geht darum in diesem Psalm, dass Gott die Königswürde des Hauses Davids erhalten wird bis ans Ende. Und der letzte König aus dem Haus Davids, der über diese Erde regieren wird, das ist der Herr Jesus. Wenn er das Reich Gottes hier aufrichten wird, das 1000-jährige Friedensreich, und dann wird es keine hungrigen Menschen mehr geben. Alle werden genug zu essen haben. Wir wissen, heute Abend gehen etwa 800 Millionen bis 1 Milliarde Menschen mit Hunger ins Bett. Oder vielleicht spüren sie den Hunger nicht mehr, sie sind einfach unterernährt. Das ist unglaublich. 1 Milliarde Menschen. Und wir haben eine UNO, die ist so organisiert, dass die meisten Nationen der Welt dazugehören. Und die organisieren zusammen und sie wollen den Weltfrieden anstreben und sie wollen alle diese großen Probleme der Menschheit gemeinsam, mit gemeinsamen Kräften angehen und, wenn irgendwie möglich, lösen. Aber der Hunger wird nicht gelöst. Und wir wissen, wie schon aufs Jahr 2000, da gab es diese Millennium-Ziele, die man erreichen will. Und es geht nicht vorwärts. Aber eben, das ist eine so wichtige Prophetie, seine Armen will ich mit Brot sättigen. Der wahre König der Könige, er wird einmal alle Probleme lösen. In Jesaja 9, Vers 6 heißt es von ihm, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Nicht wahr? Auf seinen mächtigen Schultern. Er wird alle Probleme der Welt lösen. Und es ist doch schön, daran zu denken, der Hebräerbrief sagt, dass dieser selbe König, das ist unser Hohepriester. Und was trägt der Hohepriester im Alten Testament auf den Schultern? 2 Edelsteine, Onyxsteine, mit den Namen der Söhne Israels. 6 hier, 6 hier. Das bedeutet, er trägt sein ganzes Volk auf den Schultern. Wir können wissen, schon heute sind wir auf den starken Schultern des Herrn Jesus. Auf den Schultern dessen, der in der Zukunft alle Probleme der Welt lösen wird. Das Problem des Hungers, das Problem der sozialen Ungerechtigkeit, das Problem des Krieges, das Problem der Naturkatastrophen und Seuchen und so weiter und so fort. Alles wird er lösen. Seine Armen mit Brot sättigen. Und dann noch dazu aus Psalm 146. Und man kann daran denken, die letzten Psalmen im Psalmenbuch, die sind ganz besonders ausgerichtet, fokussiert auf das 1000-jährige Friedensreich des Messias. Und was steht da in Edmund, liest du uns vor Vers 5 und folgende.
Glücklich der, dessen Hilfe der Gott Jakobs ist, dessen Hoffnung auf dem Herrn, seinem Gott, steht, der Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was in ihnen ist. Der Treue hält auf ewig. Er schafft Recht den Bedrückten, er gibt den Hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei, der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet die Gebeugten auf, der Herr liebt die Gerechten.
Jawohl, und dann noch den letzten Vers, Vers 10.
Der Herr wird regieren in Ewigkeit, dein Gott Zion, von Geschlecht zu Geschlecht. Halleluja.
Ja, sehen wir, wir sind da im Reich Gottes. Das ewige Reich des Herrn Jesus, das wird 1000 Jahre umfassen. Und dann macht Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde und da geht es weiter. Und darum wird es auch genannt, das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. 2. Petrus 1. Also, und auch da, unter all dem, was der Herr tun wird, es wird, alle Kranken werden geheilt werden. Es wird keine Blinden mehr geben. Der Herr öffnet die Augen der Blinden und eben keine Hungrigen mehr. Und darum haben wir hier, der Brot gibt den Hungrigen. Und so war dieses Ereignis der Speisung der 5000 etwas ganz Wichtiges, um zu zeigen, Jesus Christus ist der Messias. Das ist der Mann, der einmal all diese Erwartungen in Verbindung mit dem Reich Gottes, die wird er erfüllen. Ich war im Johannesevangelium, wird das auch berichtet. Nicht nur dort, aber eben auch zum Beispiel im Johannesevangelium. Und dort wird es ganz anders dargestellt. Das heißt anders, in dem Sinn, der Akzent wird auf anderes gerichtet. Nicht wahr? In Johannes 6 wird dieses Wunder auch beschrieben. Und dann wird darauf beschrieben, wie der Herr Jesus gepredigt hat in der Synagoge von Kapernaum. Und dort sagt er, ich bin das Brot, das aus dem Himmel kommt und der Welt das Leben gibt. Wer von diesem Brot isst, wird leben in Ewigkeit. Da stellt er vor, dass er das wahre Brot ist. Das Brot aus dem Himmel. Und nicht wahr, der Herr Jesus wurde geboren in?
Brothausen zu Deutsch.
Jawohl, genau. Aufpassen, wenn man einen Araber sagt, das heißt Brothausen, dann sagt er, nein, das heißt Haus des Fleisches. Mit Lachm. Lachm heißt auf Arabisch Fleisch, aber auf Hebräisch das entsprechende Lechem, das ist Brot. Ja. Also, Hebräisch ist das Brot und darum Bethlehem ist eben nicht eine arabische Stadt, auch wenn sie jetzt in die palästinensische Autonomie gegeben ist. Es ist eine hebräische Stadt und es bedeutet Brothausen. Ja, und darum, der in Brothausen geboren worden ist, das ist der, das Brot ist aus dem Himmel. Aber eben, dieser Aspekt wird uns wunderbar erläutert und aufgezeigt im Johannesevangelium und hier geht es eben ganz speziell um den Gedanken des Reiches Gottes. Verzeihung, ja, Philipp?
Diese Stelle mit dem Brot,
ja?
Ist das wie eine Prophezeiung aus dem, also erfüllte Prophezeiung, entschuldige so, aus dem in dem Manna?
Ja, natürlich, das hat zu tun, Johannes 6, mit dem Manna vom Himmel und das sagt der Herr Jesus auch in dieser Predigt. Er sagt, eure Väter haben das Manna gegessen in dem Himmel, dieses Brot aus dem Himmel. Und erklärt dann eben, dass das eben auch nur etwas Bildliches war, das eben auf ihn hingewiesen hat. Jawohl, schon das Manna war ein Hinweis auf den Messias, das Brot aus dem Himmel. Ja.
Aber Johannes 6 hat nichts mit dem Abendmahl zu tun, gell?
Johannes 6 hat nichts mit dem Abendmahl zu tun. Das Abendmahl gab es damals gar noch nicht. Und der Herr hat einfach erklärt, was das bedeutet, eben ihn als das Brot im Glauben aufzunehmen. Es geht da nicht um etwas Rituelles, also rituell im Sinn von etwa eine symbolische Handlung, wie beim Abendmahl, sondern es geht dort wirklich darum, den Herrn Jesus als Erlöser aufzunehmen. Das heißt essen. Nicht nur schmecken, sondern essen. Wer von diesem Brot isst, sagt Johannes 6, und das ist ein Aorist im Griechischen. Das heißt, den Akt des Essens vollzieht, wird leben in Ewigkeit. Ja, und dann, aber das möchte ich vielleicht noch zeigen, Johannes 6 können wir trotzdem aufschlagen. Nicht wahr? Es hat einen Grund, warum wir 4 Evangelien haben. Und wir müssen die Schönheit jedes Evangeliums für sich sehen. Und zusätzlich ist es bereichernd, wenn wir die Evangelien dann auch miteinander vergleichen. Also in Johannes 6 sagt der Herr Jesus in Vers 51, liest du, Edmund?
Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit.
Ja, bleiben wir stehen. Also hier steht, wenn jemand von diesem Brot isst, das ist Aorist, den Akt als punktuelle Handlung vollzieht, essen, den Herrn Jesus in der Bekehrung aufnehmen, als seinen persönlichen Erlöser, so wird er leben in Ewigkeit. Aber dann haben wir etwas anderes in Vers 54.
Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank.
Ja, jetzt sieht man, im Deutschen steht doch genau das gleiche Wort da. Wer mein Fleisch isst.
Aber es ist schon präsent, oder?
Ja, im Griechischen. Im Griechischen ist es präsent. Oder besser gesagt, durativ. Aber eben, auf Deutsch ist dasselbe Wort, das will ich sagen, wie Vers 51. Von diesem Brot isst. Wer mein Fleisch isst. Aber auf Griechisch sind es verschiedene Verbformen. Also, Vers 51, punktuell. Vers 54, durativ. Und der Unterschied ist der, durativ bedeutet etwas immer wieder tun. Hier in Vers 51 geht es um die Bekehrung. Man muss sich an einem bestimmten Tag bekehren und Jesus Christus aufnehmen als seinen Erlöser, dieses Brot essen, ihn als seinen persönlichen Erlöser annehmen. Aber Vers 54 spricht von einem Gläubigen, der sich ständig von Jesus Christus als seinem Erlöser geistlich ernährt. Also wer mein Fleisch immer wieder isst und mein Blut immer wieder trinkt, hat ewiges Leben. Es heißt nicht, bekommt ewiges Leben, sondern hat, auch ein Durativ. Das ist einer, der das ewige Leben besitzt. Und das kann man daran erkennen, dass er sich eben von Jesus Christus nährt. Verzeihung, Philipp.
Bei mir steht in der Fußnote noch für von diesem Brot isst, steht noch gegessen hat. Das heißt, es bezieht sich das auf die Bekehrung, der den Herrn angenommen hat.
Ja, eben, die haben diesen Punktual dort in der Fußnote mit Vergangenheit übersetzt, ist aber nicht nötig und auch nicht unbedingt richtig, weil es ist ein Aorist Konjunktiv und er hat keine Zeitbedeutung. Für die, die Griechisch können, das Griechische hat Zeitbedeutung in der Wirklichkeitsform, ja? Aber im Konjunktiv nicht, in den Partizipien auch nicht, da drückt es nur aus, ob das punktuell ist, oder fortdauernd, und es gibt noch mehr.
Das heißt einmal? Also
ja, genau. Einmal essen.
Erklärung von der Fußnote heißt einmal, das heißt annehmen, und dann in Vers 54 ist es immer wieder während sich
daran korrekt, genau wie ich es so gesagt habe. Genau.
Also die Nahrung dazu sich nehmen.
Du hast verstanden, ja.
Also man könnte es so sagen, wer diesen einmaligen Akt gemacht hat, Jesus Christus, in sein Leben aufgenommen hat.
Jawohl.
Das Siegel, das Kennzeichen, dass er wirklich durchgedrungen ist, ist, dass er ständig sich von Gott.
Ja, ganz genau. Ja, wenn du jemandem begegnest, der sagt, ich bin Christ, und dann fragst du, wann hast du letztes Mal die Bibel gelesen? Oh, wenn ich das wüsste. Ja, und hast du ein Verlangen, mit Gläubigen zusammen zu sein und Gemeindezusammenkünfte? Braucht es doch gar nicht, ich kann doch auch Christ sein alleine. Und übrigens, ich kann auch auf die Berge gehen. Ja, aber fehlt dir dann nichts, wenn du keine biblische Predigt hörst? Und du merkst, da ist kein Hunger da. Das ist doch, da haben wir überhaupt keinen Grund zu denken, dass so jemand ein ewiges Leben hat. Das ist ein bekennender Christ, aber ein Christ zu sein, ein echter Christ, ist etwas anderes. Der nährt sich, das gehört dazu, genauso wie wir überlegen uns auch nicht, ob wir morgen, ja doch, Frühstück schon. Aber das hat mit etwas anderem zu tun. Müsste man früher aufstehen. Aber es ist doch keine Option, jetzt morgen Mittagessen oder nicht. oder morgen überhaupt essen oder nicht, ist keine Option, ja? Und so ist es im Geistlichen auch keine Option. Der Gläubige, nicht weil er muss, die Bibel lesen muss, sondern weil er einfach das Bedürfnis hat. Ich weiß, im Psalm 1 steht von dem Gottesfürchtigen, der seine Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber sinnt Tag und Nacht. Die Sekte von Qumran, die hat in ihrer Sektenrolle die Regel eingerichtet, man muss ein Drittel der Nacht benutzen, um die Bibel zu lesen. Die mussten. Aber eben, der Gottesfürchtige hat nicht ein Gebot. Aber man erwacht nachts und kann vielleicht nicht gerade wieder einschlafen. Dann denkt man über diese schöne Bibelstelle nach. Und ja, einfach aus Freude. Nicht, weil man muss. Aber das ist eben, wenn man Hunger hat, da kann man nicht anders. Ja.
Das ist ja genau das Beispiel im Alten Testament mit dem Manna. Das Manna heißt ja, was ist das?
Und ja, genau.
Die Israeliten, die haben ja auch Hunger gehabt und haben sich immer wieder müssen fragen.
Also, ja, die Israeliten haben jeden Tag das Manna gegessen und das Manna heißt, wörtlich übersetzt, was ist das? Und so muss man die Bibel jeden Tag lesen und fragen, was bedeutet das? Was sagt diese Stelle über die Herrlichkeit des Herrn Jesus? Oder zum Beispiel diese, zum Schluss zu kommen. Warum heißt es da in Vers 16, er nahm aber die 5 Brote und die 2 Fische, blickte auf zum Himmel und segnete sie. Und er brach sie und gab sie den Jüngern. Warum steht hier, er segnete sie? Weil der Herr Jesus vor dem Essen gebetet hat. Ja, sein Beispiel zeigt, warum wir vor dem Essen beten. Das ist völlig klar. Und wir haben das irgendwie so gemacht, wenn ein Kind irgendwie selber anfängt mit Essen, bist du ein Heide. Ja, es ist doch so selbstverständlich, das, was der Herr Jesus gemacht hat, machen wir auch. Und eben, wir segnen das Essen, indem wir Gott dafür danken und um seinen Segen bitten. So wird das Essen gesegnet. Mit Blick zum Himmel. Das ist interessant. Der Jesus schaute so zum Himmel und das ist doch auffällig. Tiere. Wer hat schon mal eine Kuh gesehen, die so zwischendurch mal beim Wiederkäuen? Wow. Ja? Tiere schauen nicht zum Himmel. Das ist wirklich etwas typisch Menschliches. Und der Jesus hat zum Himmel geschaut und das drückt aus eben seine lebendige Verbindung mit dem Vater. Ja, da war noch eine Frage. Und obwohl wir eine Minute schon über Zeit haben.
Ich habe mal den Begriff gelesen, Biblizismus.
Ja.
Dass gerade Konservative nur an die Bibel sich klammern. Und ich habe mir gerade überlegt, ich begegne manchen Christen, die sind sehr auf Erfahrung aus und die Bibel kennen sie nicht so gut. Wie kann man jemandem klar machen, warum das Wort Gottes wichtiger als die Erfahrung ist?
Ah.
Mehr Autorität hat als die persönliche Erfahrung eines einzelnen Christen?
Diese Frage, wie kann man jemandem zeigen, dass die Bibel wichtiger ist als persönliche Erfahrung, die würde ich gerne nicht in einem Satz beantworten. Wollen wir die für nächstes Mal mitnehmen? Aber du musst mich erinnern. Ich werde es garantiert vergessen. Gut.